Herzlich willkommen zu unserer Sitzung vom 11.05.2020 Inklusion als religionspädagogische Herausforderung, wobei ich auch theologische Grundlagen von Inklusion von der nächsten Woche auch mit aufgreifen und schon mal anreißen werde. Das Thema Inklusion kommt als Herausforderung von außen auf die Kirchen und die Theologien zu, so der Pfarrer und Sonderpädagoge Wolfhard Schweiker. Dem ist zuzustimmen. Doch so scheint es auch, so laut Schweiker, dass die Kirchen im neuen Leitthema Inklusion ihr ureigenes Thema entdecken. Also dass Theologie bzw. Inklusion ja ohnehin genuin theologisch ist. Da es schon einige Stellungnahmen gibt, Alpica AG zum Beispiel, Sonderpädagog in Kirche und Gemeinde, die Stellungnahme der EKD-Synode 2010, Niemand darf verloren gehen, oder die Orientierungshilfe der Evangelischen Kirche im Rheinland, da kann ja jeder kommen, ist eine theologische Reflexion des Inklusionsbegriffes auch notwendig. Aber man muss jetzt nicht unbedingt von einer Theologie der Inklusion ausgehen. Das wäre meines Erachtens übertrieben. Es darf aber auch nicht dazu führen, dass man nur allgemein von einer willkürlichen Religionspädagogik der Vielfalt redet. Der Begriff der Vielfalt, den werden Sie mit Sicherheit auch schon oft gehört haben, das kann auch zu einer Willkürlichkeit führen, meines Erachtens. Dabei liegt es nahe, dass die pädagogischen Aspekte von Inklusion sehr, sehr gut im praktisch-theologischen Konzept der Kommunikation des Evangeliums aufgenommen werden können. Das ist insbesondere durch Christian Gretlein von der Universität Münster ja auch weiter ausgearbeitet worden in seiner praktischen Theologie. Insbesondere die Leitkategorie der Heterogenität, die Wertschätzung des anderen, die fehlende Etikettierung, das Labeling oder das Prinzip individuelle Unterstützung, die Teilhabe, Resilienz und Empowerment, die Aspekte von Community Care oder Community Living, kann man methodisch in den kooperativen Lernformen umsetzen. Dies gelingt durch eine Reflexion des Begriffs Kommunikation des Evangeliums, wobei Evangelium verstanden wird als Botschaft Jesu von der anbrechenden Gottesherrschaft, konkret in den drei Modi, Lehr- und Lehrprozesse, zum Beispiel in den Gleichnissen, wie es Jesus auch seinen Jüngern gelehrt hat. Oder das gemeinschaftliche Feiern, hauptsächlich in den Mahlgemeinschaften, wie Jesus es mit seinen Jüngern gemacht hat, und als Helfen zum Leben, zum Beispiel zu Jesu-Zeiten durch seine Heilungen, berichteten Heilungen. Dabei spiegeln alle drei Kommunikationsmodi den Grundgedanken von Inklusion wider. Die Zuwendung in der Lehre auch zu den Bildungssphären, die Aufhebung von Diskriminierung und Etikettierung durch die selbstverständliche Feiergemeinschaft Jesu. Dabei wurden ja ethnische oder rituelle Differenzen aufgebrochen. Und die Achtung des Menschen als besonderem Gottesgeschöpf, wobei konkrete Hilfen zum Leben, zum Beispiel durch Heilung oder Befreiung von Menschen, ihren Krankheiten verstrickt sind, zur Förderung der Handlungsfähigkeit gegeben werden. So formulierte der Apostel Paulus eine radikale, christologisch begründete Inklusion, wie es Gretlein beschreibt, wenn es bei ihm heißt, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Dabei sollen aber Differenzen, also innerhalb der Homogenität, zum Beispiel darin, dass die Menschen sich nach christlichem Glauben von Gott geschaffen wissen, weiterhin bestehen bleiben. So sind Heterogenität und Gemeinschaft immer aufeinander bezogen, was sich ja besonders in dem bekannten Bild des Leib Christi in 1. Korinther 12 zeigt, in welchem alle unterschiedliche Aufgaben haben, aber jedoch in der gemeinsamen Verbindung in Christi stehen. Karl-Ernst Nipko, der eher die Homogenität aller Menschen betont und die Heterogenität relativiert, er verbindet eine sogenannte Gleichheit nach oben, in der alle Menschen denselben Wert besitzen und von der Vollkommenheit der Gott-Ebenbildlichkeit profitieren, mit einer sogenannten Gleichheit nach unten, in der das Menschsein als fragmentarisch angesehen wird und alle Menschen daher auch gleich unvollkommen sind. Ja, viele Inklusions- und viele Religionspädagogen tendieren dazu, sich stärker auf Ersteres zu beziehen, wobei allen Menschen die gleiche Würde zugesprochen wird. Bei dieser schöpfungstheologischen Begründung kann jedoch auch die Gefahr bestehen, die Fragmentarizität des Menschen auszublenden. Also es wäre eine Überbetonung der Gleichheit nach oben. Daher ist in diesem Modell von Nipko die Gleichheit nach unten mit aufzunehmen, die sich konkret zum Beispiel in der Kreuzestheologie des Paulus wiederfindet, nach der Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Denn es ist ja auch auffällig, dass Schlüsselfiguren im Heilsplan Gottes, zum Beispiel Mose und Paulus, selbst Menschen waren, die im heutigen Sprachgebrauch vielleicht Menschen mit Fragmentarizitäten gewesen wären. Mose hatte zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Sprache, Exodus 4, Vers 10. Paulus litt an einer chronischen, schmerzhaften Erkrankung, 2. Korinther 12, Vers 7. Wobei diese Behinderung jeweils den Alltag und die besondere Aufgabe beeinträchtigen, aber auch als dem Willen Gottes gemäß angesehen worden. Insgesamt ist es daher optimal, laut NIPCO die Gleichheit nach oben mit der Gleichheit nach unten zusammenzudenken. Da es sonst dazu kommen könnte, dass einerseits, also wenn die Überbetonung der Gleichheit nach unten wäre, das Leid und die Fragmentarizität ausschließlich gesehen werden könnten. Zum Beispiel beschreibt Ulrich Bach, der selber körperbehindert ist, wohin wir auch blicken, es wimmelt in unserem Leben von Nichtkönnen. Das Nichtkönnen ist eine völlig normale Seite unseres Lebens. Oder es kommt zur Interpretation wie die von Nancy Island, für die der Auferstandene mit den noch sichtbaren Folterverletzungen ebenfalls als Behinderter gilt, sodass sie schlussfolgert, der Auferstandene Christus der christlichen Überlieferung ist ein behinderter Gott. Deshalb ist es laut NIPCO so wichtig, die Verbindung der Gleichheit von oben mit der Gleichheit nach unten zusammenzubringen, damit auch nicht das Leid der Menschen ihrer Angehörigen ausgeblendet werde. Denn das anbrechende Reich Gottes zeigt sich ja gerade darin, dass biblisch auch auf das Ende von der Diskriminierung, Leid und Behinderung verwiesen wird. Zum Beispiel in Jesaja 35, dann öffnen sich die Augen der Blinden und tun sich die Ohren der Tauben auf. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen jubelt. Gerade durch das Heilen des Leids, also Bezug wiederum zur Gleichheit nach oben, ermöglicht Jesu die umfassende Inklusion in der Gemeinschaft. Wobei aber die Heilung, ja, die ja noch gar nicht stattfinden kann, nicht die Voraussetzung der inkludierenden Gemeinschaft ist, sondern die Betroffenen sind einfach vorbehaltlos inkludiert. So zeigt sich, dass schöpfungstheologisch ein Rahmen für die Heterogenität gegeben ist, innerhalb dessen sich dann die Menschen mit Einschränkungen befinden, weil das Leiden von Menschen Bestandteil der Schöpfung ist. Doch im Hinblick auf das Reich Gottes kann eine Befreiung von diesen Einschränkungen verheißen werden. Also Sie merken, dass wir hier sehr deutlich die Gleichheit nach oben, wenn die Gleichheit nach unten, dass sie zusammengebracht werden kann, dass das optimal ist in dieser Denkweise. Mit diesem differenzierten Blick kann auch verhindert werden, dass die Inklusion als eschatologisches Ziel oder als pädagogisches Reich Gottes auf Erden angesehen wird. Denn manchmal klingt es ja so, wenn manche Inklusionspädagogen von den Visionen reden, Vielfalt als Normalfall, Inklusion geschieht da, wo der Begriff nicht mehr existiert, oder auch die formulierte Hoffnung der UNESCO-Kommission für das Jahr 2021, wir sehen nicht mehr Diagnosen, sondern Kinder, alle Kinder. Statt daher nur von der pädagogischen Seite her zu argumentieren und von einem Index der Inklusion ausgehend eine nun inklusive Religionsdidaktik zu bieten, könnten die Schnittmengen von theologischen und inklusionspädagogischen Grundgedanken die Würde des Menschen, Gottebenbildlichkeit, Heterogenität, Vielfalt in einer Gemeinschaft, ein Leib und viele Glieder, religiöse Mündigkeit, Teilhabe als Basis für die religionspädagogische Umsetzung dienen. Nun gibt es viele religionspädagogische Herausforderungen bzw. Konsequenzen. Hier können auch die Konzepte der Kommunikation des Evangeliums, also die drei Modi, auch sehr gut greifen. Zum Beispiel gemeinsames Lernen und Lernen durch Individualisierung, Schülerorientierung, Binnendifferenzierung, nochmal Individualisierung, entschuldigen Sie, das habe ich zweimal aufgeschrieben, das war sehr wichtig, Handlungs- und Produktorientierung, Anschauung, Anwendung, selbsttätiges Handeln und so weiter. Das kennen Sie selber aus Ihrer Unterrichtspraxis oder von anderen Seminaren auch. Gemeinsames Lernen, Lehren wird ermöglicht, wenn den Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf die Selektionsfunktion von Schule vermittelt werden kann, dass eine individuelle, konkurrenzorientierte Leistungseinstellung konträr zur protestantischen Rechtfertigungslehre geht und dass die Wertschätzung und Anerkennung des Menschen nicht allein von der Leistungsfähigkeit abhängt. Also die Wertschätzung der Person, nicht des Verhaltens und der Leistung. Und ich finde, das ist eine große Aufgabe, die wir als Religionslehrer oder Religionslehrerin haben. Und das ist auch teilweise sehr schwierig im Schulalltag umzusetzen, weil ja immer wieder selektiert wird und wir ja auch die Noten vergeben müssen. Aber wichtig ist auch, dass wir das im Religionsunterricht durch andere Formen von Leistungsmessung zum Beispiel umsetzen können. Ein Portfolio, Bewertung von gestalterischen Arbeiten, wie zum Beispiel Sketchnotes, szenische Darstellungen, Kleingruppenbewertung und immer die Differenz zwischen Person und Werk. Ja, auch die Kompatibilität von Inklusion und konfessionellem Religionsunterricht könnte überdacht werden, da die Konfessionalität des Religionsunterrichts ja scheinbar dem Grundgedanken von Inklusion zu widersprechen scheint. Aber in der Praxis nehmen bereits häufig Konfessionslose oder Schülerinnen und Schüler anderer Konfessionen, zum Beispiel auch muslimische Schülerinnen und Schüler, am evangelischen Religionsunterricht teil. Dies ist ja möglich, weil im evangelischen Religionsunterricht die BIAS gilt, evangelischer Lehrer, evangelische Inhalte, aber Schülerinnen und Schüler neben den evangelischen können auch andere Konfessionen oder weltanschauliche Orientierung Schüler aufgenommen werden. Konfessionalität oder Konfessionalisierung von Religionsunterricht ist immer, muss immer ermöglichen, dass die unterschiedlichen Bekenntnisse oder Daseinsorientierung ihre Berechtigung haben und nicht eingeebnet werden. So kann ein inklusiver Religionsunterricht bekenntnisorientiert und dialogisch zugleich sein, so Schweizer. Oder mehrere Seiten aufweisen, wie Anita Müller-Friese sagt, eine konfessionell nach innen gerichtete, die konfessionell kooperative, sowie eine interreligiös nach außen gerichtete. Es gibt auch viele Möglichkeiten der inklusiven Religionspädagogik oder Religionsdidaktik, zum Beispiel die performative Religionsdidaktik nach Bernhard Dressler, die durch das Texttheater oder verschiedene gestalterische Möglichkeiten und Rollenspiele, Verfremdung von Texten, Möglichkeiten bietet, mit Texten spielerisch umzugehen und Religion zu erleben. Oder das Prinzip der Elementarisierung mit den 5 unterschiedlichen Dimensionen. Methodisches Vermeiden von Textlastigkeit und rein kognitive Aufgabenoperationen im Religionsunterricht. Das reziproke Lesen oder Lehren ist zum Beispiel gut. Bibliodrama, Jeu Dramatique, wenn Sie das kennen. Erzählung unter Beteiligung aller Sinne, Text- und Bildverdichtung, Godly Play, um nur einige Umsetzungsmöglichkeiten zu nennen. Wir werden auch noch einige Methoden lernen und kennenlernen, soweit es mir möglich ist mit dem Online-Seminar. Ja, es gibt auch eine inklusive Bibeldidaktik, zum Beispiel der Ansatz einer sogenannten gestörten Lektüre nach Grün, Steudel und Schiefer, Ferrari, wobei Disability als hermeneutische Leitkategorie gilt und die ungestörte Normalisierungslektüre aufgebrochen werden kann. Also das heißt, man untersucht, wie Differenzen eigentlich in biblischen Kontexten zustande kommen. Das heißt, man bleibt nicht länger stehen bei dem blinden Bartimäus mit seinen Unzulänglichkeiten und seiner Heilung, sondern man untersucht die Veränderung der Menschen in seinem Umfeld. Zum Beispiel die Ermutigung der anderen Menschen, dass Bartimäus aufstehen soll. Oder dass auch überlegt werden, warum er eigentlich, mit welcher Intention er auch einmal aufstand und auch zu Jesus entgegenkam, beziehungsweise auch den Mut hatte. Statt einer besonderen Lesart, die nun gerade wiederum Disability betont, können bekannte bibeldidaktische Ansätze auch inklusiv genutzt werden. Also es soll keine biblische Lesart, die besonders Disability betont, genutzt werden. Aber ich glaube, das ist Ihnen auch deutlich. Thematisch ist immerhin auch zu beachten oder immer auch zu beachten, dass Schülerinnen und Schüler oft nicht zwischen Bild und Sachebene unterscheiden können und dass Mehrdeutigkeiten oder Metaphern oft mühsam erschlossen werden können. Da Schülerinnen und Schüler gerade im Förderbedarf lernen, zum Beispiel bei dem sinnlich Gegengeschändlichen verhaftet bleiben. Auch bei den Themen sollte es überdacht werden, welche Themen aufgenommen werden. Ein inklusives Leben und kann diakonisches Handeln ermöglichen und helfen zum Leben. Es gibt ressourcenorientierte Seelsorge. Das sind alles Aspekte, die Sie auch bestimmt auch kennen aus Ihrer Schulpraxis. Religion im Schulleben, das gemeinsame Beten oder Singen, auch Singen mit Bewegungen, Tanzen, das gemeinsame Abendmahl. Ressourcenorientierte Seelsorge ist auch wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ihre Resilienz erhalten oder darin bestärkt werden und Empowerment auch erhalten. Ja, das war das in Kürze, religionspädagogische Herausforderung. Sie können das sicherlich auch weiter fortführen. Heute möchte ich, dass Sie ein wenig kreativ werden und dass Sie statt eines Eintrags in das Lerntagebuch ein Sketchnote zu einer religionspädagogischen Herausforderung Ihrer Wahl erstellen. Und zwar, dass Sie sich noch einmal das im Vortrag anhören oder auch selber überlegen, welche religionspädagogischen Herausforderungen gibt es. Bei Pitan in Absatz 3 können Sie nachlesen in dem Virilex-Lexikon-Artikel oder im Index für Inklusion die Fragen, die Seiten 14 bis 17, 81 bis 84, vieles wird Ihnen bekannt vorkommen, aber wichtig ist, dass Sie für sich eine religionspädagogische Herausforderung heraussuchen, die Sie interessiert und dazu eine Sketchnote erstellen. Diejenigen, die bei mir das Seminar machen für religionspädagogische Grundlagen, die werden das jetzt schon kennen und ich hoffe nicht, dass Sie sich langweilen, sondern dass es Ihnen auch Spaß macht und dass Sie damit bitte den Scan entweder hochladen, wenn Ihnen das möglich ist, falls nicht, als Datei zuschicken. Und ich freue mich sehr, sehr auf Ihre Beiträge. Es wäre toll, wenn es bei einer Seite bleibt. Und ich habe mich auch mit einer Sketchnote versucht. Ich kann das wirklich nicht sehr gut. Meine Schülerinnen und Schüler lachen immer über mich, aber ich mache das trotzdem gerne. Meine Herausforderung, die ich mir ausgesucht habe, war der Schüler, wie Sie den hier sehen, versteht absolut nicht die biblischen Texte, was der Religionslehrer eigentlich von ihm will. Ja, der Religionslehrer denkt darüber nach. Er merkt das. Er hat den Schüler beobachtet. Das soll ein Bleistift sein. Er hat sich Notizen gemacht. Dann hat er es auch mit Liebe bei dem Schüler. Ja, wenn Sie in einem Beruf arbeiten mit Menschen, dann werden Sie auch merken, dass Sie Sympathie zu den Menschen entwickeln. Ist eine Beziehungsebene gegeben. Also der Lehrer denkt über den Schüler nach. Er hat eine emotionale Verbindung zu dem Schüler. Ja, auch eine Tasse Kaffee gehört dazu. Und er macht sich weiterhin Notizen und liest einiges und so weiter und so weiter. Dann kommt ihm eine Idee. Die Idee ist, dass er dem Schüler nicht mehr nur die Texte gibt, sondern erst einmal das Gemeinsame ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich gemeinsam ja, austauschen, dass die Schülerinnen und Schüler auch zum Beispiel sich bewegen, das sollen hier unten die Striche verdeutlichen, dass sie sich auch zum Beispiel in verschiedenen Sinnen, also sie sehen die Texte, sie bewegen vielleicht die Texte. Es gibt zum Beispiel eine sehr interessante Bibeldidaktik. Barfuß die Bibel entdecken, die kann ich Ihnen auch noch einmal vorstellen. Ja, dass Sie zum Beispiel mal eine Kerze anzünden, der haptile Bereich ist wichtig für Schülerinnen und Schüler in inklusiven Kontexten. Oder etwas malen, dass Sie doch ein Pinsel sein. Und dass Sie auch vielleicht, es muss ja keine Tasse Kaffee sein, sondern einen Tee im Religionsunterricht trinken oder gemeinsam feiern. Das ist ja auch möglich. Und gemeinsam auf dem Weg sind, nicht statisch bleiben und nicht nur bei dem Text bleiben. Das soll dieser kleine Koffer verdeutlichen. Dann kann es sein, dass biblische Texte auch von den Schülerinnen und Schülern anders wahrgenommen werden. Das war meine Sketchnote. Ich weiß, es ist optimierungsfähig, aber ich hoffe, dass Sie sehr schöne Sketchnotes mir auch zuschicken werden. Ich wünsche Ihnen damit eine sehr, sehr gute Woche. Und ja, starten Sie gut in die neue Woche und bis nächste Woche zur Zoom-Sitzung.